Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute bleiben wir im norddeutschen Raum und wandern aus dem Stadtteil Sasel, wo ich mich befinde, neben meiner Backstube, hin zur Backstube von Michael Maas in Sieg. Er stammt ursprünglich aus dem Saarland, hat aber hier oben im Norden eine kleine Backstube eröffnet, und zwar als Kameramann. Das ist sein Hauptberuf. Warum er jetzt Brot bäckt, wo er Brot bäckt genau und was er für Brot bäckt, auch warum sein Brot Guerilla-Brot heißt, all das wird er uns jetzt gleich erzählen. Hallo Micha.
Hallo.
Ja, du hast mir im November, war es glaube ich, eine relativ lange E-Mail geschrieben, dass ich quasi indirekt deine Prüfung versaut habe. Da müssen wir gleich mal drüber reden. Ansonsten hast du es dann doch irgendwie geschafft, durch die Prüfung zu kommen, trotz meiner indirekten Einflüsse, und betreibst mittlerweile eine kleine Bäckerei in Sieg. Herzlich willkommen erstmal.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, was war der Anlass überhaupt für deine E-Mail? War das tatsächlich der kleine Frust über die Prüfung, oder hattest du ein anderes Ansinnen dabei?
Naja, tatsächlich, zum einen, du hattest ja deinen Blog jetzt vor einiger Zeit gerade umgestellt, und ja, um es zu erklären, also in der Prüfung hatte ich, das war meine zweite Prüfung jetzt schon, in der ich auch Kleingebäck, also mich auch habe auf Kleingebäck prüfen lassen, und da hatte ich mir das Rezept der Semmellänge ausgesucht, weil ich das vorher schon ein paar Mal gemacht hatte und das eigentlich in Anführungszeichen idiotensicher war. Und dann hatte ich mir, da du jetzt diesen Rechner da auch an der Seite neu verbaut hast, hatte ich mir das halt hergenommen und hatte das auch noch einmal vorher testgebacken, weil ich wusste ja, das hat schon 4-5 Mal geklappt, irgendwie bis zum Sommer hin. Die Prüfung war dann im November. Und naja, gleichzeitig mit dem Testversuch, da lief auch schon irgendwas schief, und ich dachte aber, es liegt an meiner Waage, weil die zu der Zeit auch batterieschwächelnd war. Und dann habe ich mir nichts weiter dabei gedacht, weil ich ja wusste, okay, das hat ja immer funktioniert, also werde ich da bei dem einen Mal irgendeinen Fehler gemacht haben. Und dann hatte ich mir auch von meiner Backfähigkeit zugetraut, naja, das wird schon irgendwie klappen. Noch dazu kam dann, dass ich, also ich sollte insgesamt 5 Produkte herstellen, und ja, auch mit der Erfahrung aus der ersten Prüfung dachte ich mir, ich mach's mir leicht wie sehr viele Standardbäcker und nehme den gleichen Teig und hau da noch ein paar Kerne rein, um sozusagen gleich 2 Brötchensorten mit einem Teig abzufrühstücken, weil es denen wahrscheinlich sowieso relativ wurscht wäre. Und naja, dann hat sich herausgestellt, dass in dem Rezept leider sich ein Fehler eingeschlichen hat und ich zweimal sozusagen mit der doppelten Salzmenge gearbeitet habe, sodass dann schlussendlich 2 von 5 Produkten nicht bestanden waren. Ob die mich hätten wirklich durchrasseln lassen, weil ich konnte aufgrund meiner Aufzeichnung dann, ich hatte es handschriftlich noch aus dem Sommer irgendwie, wo ich quasi notiert habe, die ganzen Test-Backaktionen, und da stand dann schon das korrekte Rezept drin, und dann habe ich den Fehler auch relativ schnell gefunden. Deswegen weiß ich nicht, ob die mich wirklich da richtig hätten durchrasseln lassen, aber es ist ja wie früher in Mathe, wenn der Rechenweg vielleicht schon halbwegs richtig war, dann hätte man noch einen Punkt bekommen oder so. Aber ja. Genau, und dann dachte ich mir, das ist doch eigentlich ein schöner Anlass, um mal dem Lutz zu schreiben.
Ja, zumindest ist der Fehler jetzt raus aus dem Blog. Ja. Das ist tatsächlich bei der Übertragung der Rezepte aus dem alten Blog in den neuen Blog, in die neue Datenbank passiert. Da ist sozusagen der Salzanteil, der im Kochschuh steckte, nochmal im Hauptteig erschienen. Also war er doppelt drin, und wenn man das nicht merkt, dann ist es halt relativ salzig und es verändern sich ein paar andere Eigenschaften. Also die Reifezeit sollte theoretisch etwas länger gedauert haben und so weiter und so fort. Also es sind ein paar kleine Nachteile.
Ja.
Dabei, zu Hause ist nicht ganz so wild, in der Prüfung ist es schon ein bisschen ungünstig. Ja, wie kamst du denn überhaupt zu dieser Prüfung? Oder eigentlich müssen wir ganz weit vorne anfangen. Du hast gesagt, eine Prüfung hast du schon gemacht. Es geht da um die Fachprüfung für die Ausnahmebewilligung. Das hast du in Lübeck getan. Genau. Vielleicht fangen wir ganz vorne an. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, jemals ein Brot zu backen und oder auch dann verkaufen zu wollen?
Genau, also das fing 2020. Also ich habe lange für eine große Supermarktkette hier aus Hamburg, eine blau-weiße Kette, für die haben wir YouTube-Content produziert und haben da mit Köchen und Köchinnen zusammen, ja, ich glaube über 200, 300 Rezeptvideos für diesen Channel gedreht. Und irgendwann so, ich glaube das war so im Januar 2020, also noch knapp vor Pandemiebeginn. Insofern, da lege ich Wert drauf, ich habe nicht erst in der Pandemie angefangen. Und genau, da kam irgendwann auch das Rezept, wir machen jetzt mal ein Sauerteigbrot selber. Und der Regisseur von damals, der hat dann auch, also ist ein Freund von mir und hat dann hier übernachtet auch und meinte, ja, hier, ich habe dir auch mal ein Anstellgut mitgebracht und dann machen wir bei dir auch mal ein Brot, wirst sehen, das ist total super. Gut, dann haben wir das gedreht und dann haben wir irgendwie am nächsten Tag, hat er dann gesagt, ja hier, du musst nur, hier machst du einen Sauerteig und dann machst du noch einen Autolyseteig und dann wartest du eine Stunde und dann wartest du nochmal, dann knetest du, dann dehnen und falten und ich stand nur daneben, hab den Kopf geschüttelt und hab gesagt, ja, das kann ja nicht dein Ernst sein, das ist ja unfassbar aufwendig. Und naja, das Brot nachher war dann aber tatsächlich schon ganz schön gut, so wie man es eben auch nicht mehr bekommt einfach, logischerweise. Und naja, dann habe ich gesagt, gut, lass das Anstellgut mal hier, mal gucken, ob ich damit was anfange. Und ja, dann habe ich da so ein bisschen mal rum experimentiert, habe auch geguckt, dass er nicht gleich stirbt, der Sauerteig, aber so richtig gepackt hat es mich eigentlich nicht. Und dann sind so ein paar, ja, dann sind so ein paar Monate ins Land gegangen, die Pandemie fing an und so gesehen war es dann vielleicht doch in der Pandemie. Da habe ich dann gesagt, ja gut, dann probiere es jetzt doch nochmal und habe mich da so ein bisschen reingefuchst, weil tatsächlich einfach hier im Umkreis auch kein Brot zu bekommen war, was eben so war wie das selbstgemachte Brot. Ich habe am Anfang dann auch so ein bisschen mit Hefe und langer geht es halt im Hefebereich gearbeitet. Und mich darüber auch rangetast, wie man überhaupt so einen Teig ausknetet und das alles. Mhm. Und ja, schlussendlich habe ich dann so ab Mai angefangen, doch intensiver da mit Sauerteig auch zu backen. Und das hat sich dann so umgestellt, dass wir eigentlich jede Woche nur noch das eigene Brot gegessen haben hier mit Frau und zwei Kindern. Und dann bin ich im November 2020, ich komme ursprünglich aus dem Saarland und bin hier quasi so ins Exil gezogen und suche mir ab und an immer Personen oder Dinge, die ich höre aus meiner Heimat, wo ich dann denke, okay, das möchte ich irgendwie, um so ein bisschen den Heimatschmerz zu lindern, möchte ich irgendwie was drüber erfahren und mache da meistens so kleine Filmporträts oder sowas drüber. Und dann habe ich da einen Bäckermeister gefunden, von dem ich gehört habe, dass er nach einer Insolvenz sich ja wieder zurückbesonnen hat auf das ursprüngliche Backen und dass das ganze Dorf dahin rennen würde. Und das fand ich so spannend, dass ich ihm halt geschrieben habe, weil ich mich ja auch gerade mit dem Thema befasst habe. Und dann meinte er, ja klar, kein Problem, komm vorbei. Und dann habe ich quasi überfallartig bin ich da mit Kamera und Licht und allem rein und habe gesagt, du, ich hänge jetzt hier einfach eine Nacht mit dir rum und morgen machen wir noch so ein Interview. Und genau, dann da stand ich sozusagen dann im November 2020 zum ersten Mal in der Backstube und habe gesehen, wie das da so abläuft und ja, was für ein Gefühl das so ist. Und dann habe ich im Jahr 21 habe ich dann sukzessive das geschnitten, weil wie es so ist, wenn man da freiwillige Projekte macht, da lässt man sich dann manchmal so ein bisschen länger Zeit, als wenn das eine Auftragsarbeit ist. Und genau, je länger ich diese Bilder gesehen habe und desto faszinierender fand ich das irgendwie und desto mehr Lust hatte ich auch, selber weiter zu backen. Und gleichzeitig bin ich halt mit ihm auch sehr gut im Austausch geblieben und konnte ihn mit Fragen zutexten zu, warum hat das nicht funktioniert, warum sieht das Brot so aus? Und das hat mir natürlich auch extrem geholfen.
Magst du verraten, welcher Bäckermeister das ist oder welche Bäckerei? Gibt's die noch?
Ja, die nennt sich Opa Nickels Backstube und ist in Saloy. Genau, ihr wart ja im Zuge eures Buches in St. Ingbert unterwegs und die beiden kennen sich natürlich auch, weil das ja dann doch, diese Art zu backen, schweißt ja doch dann immer ganz gut zusammen.
Ja.
Das finde ich sowieso grundsätzlich ganz, ganz cool, da komme ich später auch noch zu, was auch mit den Brotpuristen da, da hat mir der Sebastian Deuvel nämlich auch geholfen bei meiner Antragsstellung, dass ich einfach per se finde, dass sich nichts kannibalisiert. Also ich glaube, dass dieses ursprüngliche Backen, dass das in jedem dritten Dorf funktioniert und die Nachfrage auch da ist. Mhm. Und das, ich finde es ganz toll, dass da dieser Austausch einfach auch grundsätzlich da ist. Genau, und dann habe ich hier weiter gebacken und irgendwann hat es mich so ein bisschen gestört, dass ich immer nur ein Brotleib habe oder sagen wir mal nur eine Teigmenge, die vielleicht auch noch für zwei reicht mit einer Knetmaschine. Weil ich dachte, okay, um zu verstehen, wie man einen Teig vielleicht noch besser aufarbeiten kann oder ob die Gehzeit vielleicht länger sein muss, brauche ich einfach mehr Menge, damit ich mit einem gekneteten Teig sozusagen ein bisschen was ausprobieren kann. Ja. Und auch der Ofen hat mir irgendwann nicht mehr gereicht und dann hatte ich mir aus einem türkischen Supermarkt einen zweietagigen Pizzaofen mit so einer Backfläche 1,10 Meter mal 90 günstig bei eBay Kleinanzeigen quasi geschossen. Und auch eine größere Knetmaschine gekauft und dann habe ich hier so angefangen vor mich hin zu backen, bis dann die Nachbarn das mitbekommen haben. Also so richtig der klassische Weg von der Garage in die Welt. Ja. Und als dann das Feedback von denen auch sehr positiv war, habe ich tatsächlich überlegt, so okay, kann man das nicht nebenberuflich irgendwie machen? Und da bin ich natürlich dann relativ schnell auf die Meisterpflicht gestoßen, die das Ganze etwas verkompliziert hat.
Ja. Ja, und war dann gleich klar, dass du das über die Ausnahmebewilligung umgehen ist das falsche Wort, bewerkstelligen willst? Oder hast du auch über andere Möglichkeiten nachgedacht, ohne dass du dich auf die Schulbank quasi bei dir privat setzen musst, um dann die Prüfung zu bestehen?
Ja, also ich hatte mich natürlich informiert, wie das andere gemacht haben und kannte natürlich auch die Geschichte von Sebastian Deuvel in Speyer, der das ja auch über diese Schiene gemacht hat. Und für mich wäre es also nicht in Frage gekommen, jetzt nochmal, also ich bin jetzt Stand heute bin ich 38 und mich jetzt nochmal mit Familie und zwei, jetzt bald drei Kindern, kann ich mir das auch nicht leisten, da nochmal in eine Ausbildung zu gehen und dann irgendwie nochmal eine Meisterschule hinten dran zu hängen, dafür, dass ich schlussendlich Produkte herstelle, die ich jetzt auch schon herstellen kann. Ja. Also das ist im Prinzip, muss ich auch sagen, das ist das, was mich richtig gefuchst hat auch, dass man in Deutschland auf einmal, man möchte ein Produkt herstellen, von dem man überzeugt ist, dass es vielleicht auch gut ist und dann kommt irgendjemand und sagt, ja, aber das darfst du hier nicht, wenn du nicht irgendeine Genehmigung hast. Weil ich glaube, also wahrscheinlich jedes andere Land hätte gesagt, oh, ein Deutscher, der irgendwie deutsches Brot mitbringt, bitteschön, hier ist eine Location, fangen Sie bitte an. Ja. Und in Deutschland ist es halt sehr kompliziert und das hat mich dann ziemlich gefuchst, dass ich nicht einfach was Gutes herstellen kann und wenn es seinen Markt findet, findet das seinen Markt. Und dann habe ich mich halt informiert und dann hatte ich auch der Handwerkskammer in Lübeck geschrieben und dann hatten wir telefoniert mit dem O-Ton, ja, das kommt für Sie ja nicht in Frage, weil Sie sind nicht 47 ist, glaube ich, die Grenze. Sie waren nicht 11 Jahre Geselle und Sie übernehmen auch keinen Betrieb. Deswegen geht das nicht. Und daraufhin habe ich dann mit dem Frank von Opa Nickels Backstube gesprochen und der meinte, ja, dann frag doch mal hier den Sebastian. Und dann habe ich Sebastian auf Instagram geschrieben und habe gefragt, wie hast du das eigentlich gemacht? Und er hat mir dann den Tipp gegeben, dass er bei der Handwerkskammer in Kaiserslautern sein Studium angebracht hat. Und dann hat sich herausgestellt, dass sozusagen, wenn man ein abgeschlossenes Studium hat, dann ist die Handwerkskammer quasi gezwungen zu sagen, okay, wir lassen denjenigen zu einer Fachbegutachtung zu, weil im Prinzip eine Ausbildung und danach auch die Meisterschule eine in Anführungsstrichen minderwertigere Ausbildung im Verhältnis zu einem Hochschulabschluss ist. Und ja, erst der Meister sozusagen befähigen würde, auf eine FH oder auf eine Uni zu gehen. Und so habe ich mich dann quasi, dann habe ich der Dame nochmal geschrieben und dann kam relativ formlos, ja, dann füllen Sie das hier bitte aus. Also, aber ja, ich sag mal bürokratisch pragmatisch, glaube ich.
Okay, also erste Hürde genommen und dann ging es ja quasi ans Lernen, ans Ausprobieren. Wie waren denn die Prüfungsanforderungen? Wie komplex oder wenig komplex?
Genau, also ich glaube, dass ich mir die Prüfungsanforderungen komplexer gemacht habe, als sie hätten sein müssen. Meine erste Prüfung war quasi Brotbacken mit Hefe und Sauerteig. Und dann habe ich sozusagen Vorschläge gemacht, was ich gerne backen würde. Und dann gibt es einen Prüfer von der Handwerkskammer, der sozusagen die theoretische Prüfung, also man hat so eine Stunde Theorieprüfung mit, ich glaube es waren 60 oder 70 Fragen. Und dann hat man eben die praktische Prüfung, das ist am gleichen Tag gewesen. Und da habe ich insgesamt 6 Brote vorgeschlagen oder ich glaube sogar 8 Brote vorgeschlagen und 6 davon haben sie sich dann rausgesucht. Und da waren relativ komplizierte Geschichten auch dabei mit einem Kochstück, mit jeder Menge Vorteigen, mit eingeweichten Saaten. Und mein Eindruck von der ersten Prüfung war, wenn ich nicht als erstes morgens ein Ciabatta gebacken hätte, dann hätten die kein einziges der Produkte probiert, sondern denen war in erster Linie wichtig, dass das Brot ein Volumen bekommt. Mhm. Also dass man irgendwie sagen kann, da kommt ein Brot bei raus. So, und das hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen überrascht, ich will nicht sagen enttäuscht, aber ich dachte natürlich schon, dass man irgendwie die Brote, die ich da backe, auch mal probiert. Aber ja, da ging es in erster Linie ums Aussehen und ich meine, am Ende war es auch ein Bäckermeister, der wird sich das schon angeguckt haben und wird festgestellt haben, dass ich da wahrscheinlich keinen Quatsch mache. Insofern weiß ich jetzt nicht, ob man da unbedingt alles probieren muss. Er hat auf jeden Fall nachher auch Brote mitgenommen. Und lustigerweise ist sein Bruder jetzt Kunde bei mir, weil der im gleichen Ort wohnt. Also so schließt sich dann der Kreis. Ja, aber genau, das war so. Und ich glaube, das Besondere war noch, dass die tatsächlich zu mir kamen. Also, weil ich glaube, dass im Moment die Handwerkskammer in Lübeck, die haben keinen oder hatten zu dem Zeitpunkt keinen Raum oder keine Backstube, in der sie sozusagen ja, die Fachbegutachtung für Bäcker machen konnten, sondern nur für Konditoren. Und deswegen hatten sie dann gefragt, okay, wie sieht das denn eigentlich bei mir aus? Und ja, dann habe ich halt gleich gesagt, also die Hygieneanforderungen werde ich nicht erfüllen, wenn ich in die Garage rüberrenne. Aber ja, die kamen dann schlussendlich zu mir und haben dann beim ersten Mal sozusagen, habe ich die Prüfung dann bei mir im Wohnzimmer geschrieben und in der Küche gebacken und in der Garage. Und jetzt beim zweiten Mal hatte ich natürlich schon eine Backstube. Und da waren sie dann quasi, haben sie ja ein bisschen auch die Entwicklung dann gesehen, wo ich herkomme und wo ich jetzt gerade bin. Mhm.
Und das war aber kein Nachteil für dich in der ersten Prüfung, dass du da so ein bisschen quasi im heimischen Umfeld gebacken hast?
Nee, also jetzt nicht von irgendwelchen Vorschriften oder Regeln. Also das habe ich denen natürlich auch ganz klar gesagt, dass sie jetzt nicht erwarten können, dass ich da, also dass ich da jede Menge Platz habe oder dass, ja, das Teige dann einfach auch irgendwo stehen. Also ich hatte schon mir da so kleine Stickenwagen gekauft und so. Also wenn du meine Frau fragen würdest, die würde sagen, da gab es schon eine Backstube. Also ganz so war es nicht. Die ist auch froh, dass das ganze Zeug jetzt mittlerweile hier raus ist. Auch wenn eigentlich trotzdem täglich irgendwo was rumsteht und der Mehlstaub nicht mehr aus unserem Haus wegzudenken ist. Aber die haben da jetzt nicht irgendwie großartig... Also denen war, glaube ich, klar, wenn sie halt zu Hause prüfen müssen bei jemandem, dann werden die Gegebenheiten andere sein und ja, so war es dann auch.
Ja. Der praktische Teil, der war jetzt schon Thema, der theoretische Teil, den gibt es ja theoretisch zumindest auch. Du hast gerade so angedeutet, genau. Im Wohnzimmer hast du den geschrieben. Wie umfangreich war der oder worum ging es?
Genau, da ging es, bei der ersten Prüfung war es so, dass mir ein Fachbuch für das Bäckerhandwerk, Titel habe ich gerade nicht mehr auf dem Schirm, aber es ist eines der Standardlehrbücher.
Also ich kann ja mal so zweieinhalb durchgehen. Ja. Schünemann und Treu gibt's, dann gibt's aus dem Pfannenberg Verlag eins, der junge Bäcker heißt eins. Das sind so die Standards eigentlich. Also meistens ist es Schünemann und Treu.
Ja, das, ich glaube, das heißt einfach nur das Bäckerhandbuch, Handwerk oder irgendwie so.
Oh, naja, gut.
Genau. Jedenfalls habe ich mir das dann zugelegt und da gibt es noch so ein Begleitbuch, wo eben Fragen und Antworten dann nur drinstehen. Mhm. Genau, weil ich einfach dachte, okay, das führt vielleicht ein bisschen schneller zum Ziel. Also das war auch tatsächlich so meine erste Begegnung mit so Anforderungen, die ja in so Büchern drinstehen, weil das natürlich ich komme ja sozusagen dann von einer ganz anderen Richtung zum Backen und gar nicht von dem, wie es in Backstuben häufig gemacht wird. Also das Lustigste fand ich dann, da hatte ich mich dann auch immer mit dem Frank aus dem Saarland ausgetauscht, habe ihm immer Screenshots geschickt, weil ich dachte, hier, guck mal, was da drin steht, lange Teigführung beim Ciabatta und dann steht da halt irgendwie 2 Stunden oder sowas. Und man selber fängt bei 24 oder noch mehr an. Also gut, aber das war dann im Prinzip so, okay, das, was da drin steht, das lerne ich dann. Da ging es aber auch relativ viel um Genossenschaft, um Arbeitssicherheit und Rohstoffkunde. Also genau, da war jetzt, ich fand es jetzt nicht, ich hatte mich jetzt schon okay vorbereitet, aber jetzt auch nicht übertrieben. Also ist kein Vergleich mit irgendwie Studium oder sowas gewesen. Und ich glaube, am Ende waren die Fragen relativ gnädig und es war auch relativ gut abgegrenzt, was man sich anschauen sollte. Ja. Und jetzt beim zweiten Mal fiel dann sozusagen die ganzen peripheren Sachen fielen dann weg, wie Genossenschaft oder Arbeitssicherheit, weil das einfach schon mal abgefragt wurde. Und jetzt ging es dann mehr darum, Also ich hatte jetzt die Prüfung auch für eben Kleingebäck, Laugengebäck und ja, Sachen wie so Brioche-Geschichten oder Zimtschnecken. Und da ging es dann eben eher um die Warenkunde nochmal und Fettanteile und solche Geschichten. Mhm. Und das ist vielleicht auch noch ganz lustig. Ich habe dann angegeben, was ich diesmal gerne machen möchte, nämlich auch Zimtschnecken. Und dann haben sie das auch genauso in diese Prüfung zunächst reingeschrieben oder in diesen Antrag. Und dann habe ich aus der Erfahrung mit Behörden heraus, habe ich dann nochmal gefragt, also wenn ich jetzt Zimtschnecken mache, gehe ich davon aus, dass ich ja auch mal eine Nussschnecke machen kann. Und dann hieß es, ja, und wir haben das jetzt intern nochmal besprochen, wir würden es dann umbenennen in, ich glaube, in Kleingebäcke oder sowas. Mhm. Also, wo ich dann auch dachte, ja, okay, also gut, dass ich nochmal nachgefragt habe, weil also das ist, ich habe jetzt zwei Prüfungen gemacht, das hat auch genug Geld jetzt gekostet, also mhm. man spricht da schon so von 1000 Euro pro Prüfung ja. mit der Eintragung dann und jetzt bin ich auch fertig, also jetzt.
Und was genau. darfst du jetzt offiziell backen, also wie ist die offizielle Formulierung dessen, was da im Begleitschreiben steht zur Genehmigung?
Genau, also auf der Handwerkskarte, die man dann ja bekommt, steht jetzt drauf Brote mit Hefe und Sauerteig, Laugengebäck, Brötchen und Kleingebäck. Genau, das glaube ich. Und Bagels stehen auch noch drauf. Also ja.
Okay, wobei das Wörtchen Kleingebäck ja eigentlich alles schon einschließt.
Genau.
Was da
genau.
so noch
Ja, drauf darauf würde ich mich jetzt auch jedes Mal ja. berufen, mhm. weil also ich bin ja ein einzelner Bäcker, also ich werde da ja sozusagen auch eigentlich niemandem gefährlich, auch schon gar nicht dem Riesenfilialisten, den es hier noch um die Ecke gibt. Von daher wäre mir jetzt deswegen irgendwie was Böses will, dass ich da vielleicht auch mal, weiß ich nicht, eine Puddingschnecke herstelle oder sowas, dann ja, okay, geschenkt, würde ich sagen.
Mhm. Okay, also bist du jetzt relativ frei, weil Brote sind in aller Regel immer mit Hefe und mit Sauerteig.
Genau.
Und Kleingebäck ist auch fast alles. Insofern, ja,
habe ich mich der Fesseln entledigt,
würde ich sagen. Rücken frei dein Leben lang, würde ich sagen.
Genau. Ja.
Sehr schön. Du bist ursprünglich Filmemacher, hast du geschrieben genau. und auch angedeutet schon. Gibt es da irgendwelche Verbindungen zwischen diesen beiden Fachrichtungen, Bäckerei und Filmemacherei? Oder sagst du, naja gut, man könnte sich da jetzt was ausdenken, aber so richtig gibt es eigentlich nichts, weder auf der Metaebene noch direkt.
Naja, also ich bin ja Kameramann und Kameramann ist ja auch sehr handwerklich. Insofern, da gibt es schon eine Verbindung, beziehungsweise die Verbindung ist eigentlich viel mehr, dadurch, dass ich natürlich im digitalen Bereich arbeite, ist keine Verbindung, sondern eher der Kontrast, der dann wiederum für mich selbst irgendwie verbindend ist. Nämlich, dass man sowohl dieses ja sehr vergängliche Digitalprodukt hat, als auch ja einfach an so 15 Kilo, 20 Kilo Teig rumknetet, das ist schon, das erdet irgendwie und ist so, ja, im Moment fühlt es sich noch nach Ausgleich an, weil man sozusagen in zwei wahnsinnig faszinierenden und vor allem kreativen Berufen drin steckt. Also ich finde tatsächlich auch die ganze Brotgeschichte ist so vielfältig und man kann da auch visuell, also ich komme natürlich dann diese 5 Jahre Rezeptvideos, das, also wir sagen intern immer so, das war im Prinzip wie wahrscheinlich die ersten 1,5 Jahre Kochausbildung, mhm. weil man natürlich so viel gesehen hat und das natürlich entsprechend auch dann zubereitet würde, damit, dass es lecker aussieht. Das heißt, man hat schon ein Gefühl für die Ästhetik von Lebensmitteln dann auch bekommen. Und das spielt natürlich dann auch immer eine Rolle. Wie sieht so ein Brot schlussendlich aus? Und wie kann man das auch schön aussehen lassen, ohne dass man eben irgendwas dazu wirft, was es schön aussehen lässt? Ja, ja, deswegen, das ist so ein bisschen die Verbindung, die ich dann sehe.
Hat das dazu genau. geführt, dass du dich jetzt auch beruflich, ich nenne es mal hauptberuflich, also dann als Kameramann, vielleicht auch in deiner privaten Zeit, so wie du damals die Backstube im Saarland gefilmt hast, auch weitere Brotprojekte im Kopf hast oder schon umgesetzt hast? Oder sagst du, na gut, also wenn ich jetzt noch selber Brot backe, dann reicht das eigentlich zum Thema Brot und dann kümmere ich mich lieber um andere Dinge?
Ja, tatsächlich ist es ganz lustig. Ich dachte immer so, okay, Bäckereien müssten viel mehr im Online-Bereich machen, müssten viel mehr Social Media machen. Und jetzt, wo ich selber am Backen bin und ich selber jetzt auch schon eine gewisse Menge da von Donnerstag auf Freitag vorbereite und dann auch abbacke und raushaue, da bleibt wenig Zeit, um noch eine Kamera in die Hand zu nehmen, ehrlicherweise. Insofern kann ich jetzt total auch den Frank dann verstehen, dass er sagt, naja, seine Kunden und auch gerade natürlich in Dörfern oder auf dem Land, ist es sehr viel Mund-zu-Mund-Propaganda. Also ich stelle das jetzt fest, dass es dann heißt, ja, ich frage natürlich dann immer so, ah, Sie sind ja neu, Sie waren ja noch nicht bei mir. Ja, das ging jetzt letzte Woche durch die Feuerwehr. Ne? Also das ist so, das sind dann die Stellschrauben, die sozusagen die Kundschaft heranziehen und nicht, dass ich noch 30 Insta-Stories mache. Wobei ich sagen muss, dass tatsächlich die ich über Instagram sozusagen den ersten Schwung Kunden mir erworben habe, indem ich dafür, weiß ich nicht, ich glaube 20 Euro sehr lokal rund um Sieg geworben habe, dass eben ab und an mal was eingeblendet wird mit so einem, ja, mit einer Einblendung einfach neu in Sieg und Backen und Brot, sodass es eben auch ein paar Leute neugierig gemacht hat. Und das war sozusagen der, wie man will, die erste Grundmenge an Kunden plus eben so ein Aufsteller, den ich draußen vors Haus gestellt habe. Ja, und das war der Ursprung und dadurch ist jetzt sind die Kunden quasi angewachsen.
Ja, und den Rest der Social Media Arbeit machen dann die Kunden wahrscheinlich selber, ne?
Das wäre natürlich schön. Machen sie teilweise, ja. Aber tatsächlich, also für die Größe meiner Bäckerei, ja, ist es auch nicht, wie du ja eingangs schon meintest, wenn ich jetzt noch 20% mehr Kundschaft habe, dann bin ich auch schon am Ende, was ich selber leisten kann, zumal ich es eben auch nur einmal die Woche machen will. Also ich habe nicht täglich geöffnet, sondern sozusagen nur an einem Freitag, im Moment zumindest. Und das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, ist freitags zum Beispiel Brötchen für samstags morgens vorzubereiten und da samstags morgens nochmal mich 3 Stunden hinzustellen und das nur abzubacken und direkt wegzuverkaufen, damit sich Synergien einfach ergeben. Ja. Weil sobald man einen anderen Tag aufmacht und so backen möchte, wie ich jetzt backe, bedeutet das automatisch wieder einen neuen Vorbereitungstag und dann sind eben 4 Tage die Woche schon weg. Und das ist mit Familie und dem anderen Beruf dann doch eher schwierig.
Ja, das heißt, du stehst derzeit 2 Tage in der Backstube, 1 Tag ohne Kundschaft und 1 Tag mit Kundschaft.
Genau. An dem einen Tag denke ich dann, was mache ich hier überhaupt? Das ist ja alles total bekloppt und viel zu viel Arbeit. Und am zweiten Tag kommen dann die Kunden und sagen, ah, letzte Woche, das war aber lecker und das war lecker und wann gibt's eigentlich das wieder? Und das ist, da kann man auch wieder die Brücke zum Medienbereich schlagen. Also wenn man teilweise, ich arbeite viel in der Werbung und da ja ist natürlich... alle sind irgendwie, das Lustige ist, alle, die in der Werbung arbeiten, sind der Werbung auch so ein bisschen überdrüssig immer. Und wenn man dann da eben so einen 30-Sekünder geschnitten hat und abgibt oder auch länger, dann kommt vielleicht noch so ein einleitender Satz, ja, ist super, ist schon viel Schönes dabei und dann kommt eine Liste von 20 Änderungswünschen und das ist natürlich dann auch ein krasser Kontrast zu, das war letzte Woche wieder so toll, also die Wertschätzung für das Handwerk ist da einfach, das ist was wirklich auch ja, Balsam für die Seele ist, wenn man so zwischen diesen beiden Stühlen immer hin und her wechselt, dass man einfach, dass die Wertschätzung für, dass man sich dorthin stellt und dass man das alles so zubereitet, wie man es macht. Das ist schon toll. Also macht Spaß.
Was hast du denn im Programm? Du hast gesagt, du wechselst regelmäßig und manches ist nachgefragt und gibt es dann halt nicht an dem Tag, wo es nachgefragt ist. Wie groß ist dein Sortiment und wie ist der Rhythmus?
Ja, das ist eine gute Frage, wie groß das Sortiment ist. Also ich bin immer noch am Tüfteln, weil ich hätte ganz gern noch mehr Produkte, die ich über Nacht sozusagen schon in der Stückgare habe, weil das natürlich morgens als erstes die ersten 3 Stunden schon mal einfach in Anführungszeichen Masse produziert, weil man dann einfach nur die Etagen vollhauen muss. Also man muss dazu sagen, ich habe quasi einen Etagenofen mit 4 Etagen und einer Backfläche von 60x80, wovon allerdings glaube ich nur 3 Etagen richtig gut funktionieren. Ich habe es allerdings auch für sehr viel Geld prüfen lassen. Deswegen wundert es mich ein bisschen, dass die 4. Etage ganz unten gerade nicht so richtig heiß werden will. Aber gut, im Moment brauche ich sie so gesehen noch nicht, weil ich schon auch immer versuche, sehr optimal die Backflächen auszunutzen und die Zeit, in der Ofen läuft. Weil ja, die Preise, wissen ja alle, sind schon relativ hoch. Und dann kann man eben morgens direkt diese 3 Etagen für zumindest mal 2-3 Stunden laufen lassen, während man dann zum Beispiel nochmal ein Produkt, ein roggenlastiges Produkt vielleicht knetet oder mischt und dann in der Stockgare hat und da eben Zeit hat, das vorzubereiten, damit sobald das dann fertig ist oder seine Gare hat, dann der Ofen wieder frei ist und dass man so eine gewisse Flexibilität hat, da Produkte zu mischen. Genau. Das ist so, aber zurück zu deiner Frage. Also ich habe so am Anfang hatte ich so ein bisschen Angst, also ich habe ja gesagt, ich komme aus dem Saarland und das Saarland ist natürlich sehr dicht an Frankreich, das heißt, ich bin ein Baguette-Kind sozusagen und bin damit aufgewachsen und das da auch nicht wegzudenken und da hatte ich so ein bisschen Sorge, weil es hieß, ja hier im Norden, da wollen alle nur Dunkel und Vollkorn und am besten Schwarzbrot und am besten noch Pumpernickel und muss ich jetzt aber sagen, stelle ich fest, dass die Roggenbrote überhaupt gar nicht so nachgefragt werden oder zumindest, also wenn ich jetzt so die Bestellung oder diesen Shop online stelle und die Leute dann eben ihre Bestellung abgeben, dann sind es schon auch eher die helleren weizenlastigen oder auch Dinkelprodukte. Mhm. Vielleicht auch deshalb, weil ich kommuniziert habe, dass der Weizen eben bei mir viel länger Zeit hat zu gehen und deswegen die allgemein vermutete Unverträglichkeit nicht zutage tritt, dass die Leute dann sagen, ja, wenn ich das schon, eigentlich will ich das ja und dann kann ich das vielleicht bei Micha am besten, dass ich mir da ein Weizenprodukt kaufe. Was ich nicht schlimm finde, weil ich tatsächlich nicht der größte Freund von der Aufarbeitung von Roggenteigen bin. Das ist halt, ja, ich werde besser da drin, aber das ist schon immer, vor allem wenn das dann am zweiten Tag ist, dann sieht natürlich die Backstube danach aus, als hätte die Bombe eingeschlagen. So, und
Ja, kann ich bestätigen.
Ja, insofern, dann ist so donnerstags bereite ich eben so viel es geht vor, um es in den Kühlschrank zu packen. Also ich habe zwei große Kühlschränke, die auch jeweils so 60x80 Bleche fassen. Und die kann ich so voll machen, wie es geht, damit einfach auch dieser Donnerstag, dieser Vorbereitungstag, gut ausgenutzt wird. Also ich habe zu meiner Frau letztens noch gesagt, da war es auch ganz lustig, als ich donnerstags mal keine Zeit hatte und habe dann freitags quasi, als ich noch ein bisschen kleiner war und noch nicht so viel Kundschaft hatte, da war es dann interessant zu sehen, dass ich quasi den ganzen Donnerstag nichts gemacht habe, außer abends irgendwie drei Sauerteige anzusetzen und habe alles an dem Freitag gemacht und der Umsatz war genauso, als wenn ich den Tag vorher komplett gearbeitet hätte. Das ist also die Stellschrauben, die das Bäckereiwesen da mit sich bringt, die sind schon extrem spannend. Knallt man sich den zweiten Tag total voll und macht am ersten Tag nicht so viel oder hat man so viel Kundschaft, dass man dann beides braucht, was natürlich dann ideal ist. Aber ja, da bin ich immer noch am Rumtüfteln, was der beste Weg ist, um möglichst viel zu vereinen einfach.
Ja, das hört auch nie auf, glaube ich. Also man, ich glaube, wenn du dann die Routine hast, dass alles immer gleich ist, dann leidet die Produktqualität, weil ja das Mehl auch nicht immer gleich ist. Also du hast ja immer Schwankungen. Ich habe gesehen, du beziehst ja auch von Gut Rosenkranz dein Mehl. Mhm. Wir auch größtenteils noch. Auch da haben wir jetzt zum Beispiel gerade beim Roggen extreme Schwankungen gehabt. Also da ist jetzt gerade die Fallzahl in tiefe Tiefen gefallen und wir haben plötzlich einen unglaublich weichen Roggenteig gehabt, der vorher relativ fest war, obwohl an die 90% Wasser drin waren. Und jetzt schwammen wir uns fast davon. Ne? Und das von einer Woche auf die andere. Also da gibt es schon Schwankungen und die musst du natürlich dann auch irgendwie mit einpreisen. Und wenn du es nicht tust, dann landest du halt auf dem Bauch im schlimmsten Falle. Ne? Dann gibt es mal einen Tag lang kein Brot für die Kundschaft.
Ja. Ich dachte ja am Anfang noch, okay, klar, das, die ganze Sauerteignummer, das ist ein relativ kompliziertes und komplexes Konstrukt. Aber irgendwann wird man das ja mal verstanden haben. Aber ehrlicherweise, nein, nie. Das ist wirklich Wahnsinn. Und ich hatte jetzt auch gerade wieder, also ich zweifle auch gerade an meinen beiden Sauerteigen, weil der eine irgendwie einen Geruch hatte, den ich vorher noch nie so gerochen habe. Das war auch wieder eine neue Mehlcharge. Gestern war irgendwie wieder okay, aber auch der letzte, also ich habe quasi ein Brot, was ich im Programm habe, ist so ein bisschen so ähnlich wie das San Francisco Sourdough oder daran angelehnt. Und das war nach der Stockgare, entweder hat das Mehl noch extrem viel Wasser nachgezogen, aber das war, also hat sich fast schon wie ein Schwamm angefühlt. Das war, hat eine ganz komische Struktur gehabt, die ich so noch gar nicht gesehen habe und öfter mal was Neues. Insofern bin ich da jetzt wieder, dann habe ich erstmal ein Kochstück noch gemacht, weil ich dachte, okay, dann mache ich jetzt erstmal, muss mehr, feuchter werden und mehr Feuchtigkeit rein und so. Und ja, dann ist die Temperatur vom Kühlschrank, ist scheinbar der Kühlschreiber mehr als die Anzeige ist, obwohl ich es auch gemessen habe. Also ist auch wieder eine Stellschraube und das ist natürlich immer, dass man da abends was reinpackt und morgens erst wieder den Kühlschrank aufmacht, ist natürlich auch immer eine spannende Geschichte.
Ja, genau, so schön das ist, so praktisch das ist, aber man hat halt etliche Stunden keine Kontrolle über den Teig und muss dann nehmen, was kommt.
Ja, total.
Toleriert also, deine Kundschaft das Ganze? Also ich vermute mal, wenn es Schwankungen gibt, wird das dem einen oder anderen auch schon auffallen, zumindest über die Zeit, wenn dann regelmäßig das Brot gekauft wird. Gab es da schon Rückmeldungen oder gehst du proaktiv auf die Kundschaft zu und sagst, hey, heute ist zwar das Brot essbar, es schmeckt, aber es ist doch irgendwie anders als letztes Mal und aus diesen und jenen Gründen?
Ja, das mache ich schon. Also das ist tatsächlich das, also ich habe das von Anfang an schon so kommuniziert, ich will das jetzt hier versuchen und ich gebe mein Bestes, um quasi das beste Produkt herzustellen, was mir möglich ist. Und das ist alles Handarbeit, das ist alles mit natürlichen Zutaten und dadurch gibt es einfach auch Schwankungen. Also zum Beispiel auch bei den Zimtknoten, die ich mache, wenn man da halt einen Teig ausrollt, um Zimt-Butter-Zuckermischung drauf zu schmieren, dann ist es automatisch so, dass nachher nicht jeder Zimtknoten die gleiche Größe hat. Und wenn jemand 4 Stück bestellt, dann kriegt er vielleicht 2 ganz große und 2 eher kleine und hat im Endeffekt dann 4 mittelgroße. Aha. Also das ist schon so, dass die Kunden da sehr, sehr gnädig mit mir sind. Und also da kam bis jetzt auch noch keine Rückmeldung. Meine Frau sagt immer, ja, du bist da zu perfektionistisch, das Brot ist doch super. Und das Lustige ist, am Anfang hatte ich auch immer das Ziel, okay, ich mache ein Weizen-Sauerteigbrot und das muss nach 5, 6 Tagen muss das noch tipptopp sein. Aber die Wahrheit ist ja auch, so lange hält so ein Brot gar nicht. Also das wird ja aufgegessen. Ja. Ja. Also insofern, man muss sich da auch manchmal dann wieder selber so ein bisschen beruhigen und sagen, okay, es ist toll, wenn es auf ewig hält, aber entweder frieren die Leute sowieso die Hälfte ein oder es wird halt aufgegessen. Also ich weiß ja, was wir hier zu viert schon wegschaffen, wenn das ein frisches, leckeres Brot ist. Ja. Da isst man ja dann nicht nur eine Scheibe, wenn es jetzt nicht gerade ein Roggenvollkorn ist. Von daher ja, muss man sich da auch manchmal so ein bisschen wieder zurückfahren, was den Aufwand angeht, dann hier noch ein Kochstück und da nochmal ein Brühstück und weil für manche Brote das vielleicht dann auch nicht nötig ist, sondern die Fermentation an sich schon ausreichend für die Haltbarkeit ist.
Ja. Wir hatten eine ganz kleine Anekdote, letztens einen Kunden, der fragte, wie das denn sein könnte, dass unser Weißbrot, wir haben so Kastenweißbrot, denn nach 6 Tagen schimmelte. Und haben ihn gefragt, wie er das lagert und dann hat er gesagt, nur in der Plastiktüte. Ja. Und dann gab es ein bisschen Kundenaufklärung. Es ist ja immer so, das steht ja nicht nur ein Kunde im Laden, sondern mehrere, 2, 3 und dann noch die Schlange dahinter, die hören das alle mit. Und ein paar grinsen dann schon, weil sie zum Beispiel unser kleines Infokärtchen schon mitgenommen hatten vor ein paar Wochen, wo dann draufsteht, wie Brot richtig gelagert wird. Und andere haben wir natürlich weil wir das auch so kommunizieren, den Anspruch, ja, unser Brot hält quasi ewig. Also wir sagen das nicht ewig, aber wir sagen, es hat eine sehr lange Haltbarkeit. Aber unter bestimmten Bedingungen dann natürlich auch nur. Gibt es da von deiner Kundschaft Fragen? Also bist du auch brotaufklärerisch unterwegs?
Ja, es gibt schon viele, die mal fragen, ja okay, aber wie kann ich das denn jetzt am besten lagern? Und dann sage ich auch immer, also natürlich auch viel von dir gelernt und mitgenommen. Naja, am besten auf der Schnittseite auf ein Brett und einfach an der Luft, weil wenn es ein gutes Brot ist, dann kann sozusagen die Feuchtigkeit aus dem Innern in die Kruste und von der Kruste eben dann weiter weg, als wenn man da irgendwie ein geschlossenes System baut. Und genau, also da solche Sachen oder auch ganz viele fragen auch, okay, was kann ich denn irgendwie Sachen auch einfrieren? Und ich bin zum Beispiel ein großer Fan davon, dass man so Kleinteile, ob das Rosinenbrötchen oder so ein Zimtknoten ist, den kann man auch super einfrieren und wenn man eine Mikrowelle hat, dann kann man das Ding morgens da 40 Sekunden reinwerfen, vielleicht nochmal auf den Toaster und da, also wenn das gut gemacht ist und dann nicht sozusagen schon die quasi gar kein Wasser mehr drin ist, dann hat man ein Produkt, was immer noch top ist, als ob es gerade aus dem Ofen kommt. Und wenn, also ich glaube das selber ja auch schon, von daher, wenn ich das schon glaube und das meinen Ansprüchen genügt, dann glaube ich, ist das für die Kunden auch cool. Und ja, aber da gibt es immer mal wieder Fragen, klar.
Also nochmal ganz kurz zu den Zahlen. Wie viele Brote bäckst du denn pro Verkaufstag, also pro Freitag? Wie viele Kunden haben dann die Möglichkeit, Brot zu kaufen?
Genau, das eine ist das Potenzielle, das andere ist, wie es aktuell ist. Also ich war jetzt letzte Woche, hatte ich so 90 Brote, 100 Bagels, 150 Zimtknoten und 40 Fladenbrote und 42 Baguettes, so in der Kante. Wobei Baguettes natürlich einfach nochmal eine eigene Hausnummer sind. Sobald man da 20 Minuten in Verzug ist, kommt da kein Ohr mehr und die sehen auch nicht mehr so richtig gut aus. Insofern muss ich da noch ein bisschen besser werden, was das Zusammenspiel von Ofenzeiten und oder von Backzeiten und wann die Baguettes dann ready sind, angeht. Aber grundsätzlich ja, würden die 2 Kühlschränke würden so an die 170, 180 Brote fassen können. Aber klar, schlussendlich geht es über die Backzeit an Tag 2. Und wenn ich da um 7 anfange und die ersten Kunden kommen um 15 Uhr, also ich öffne immer von 15 bis 18 Uhr, dann können die Kunden ihr vorbestelltes Brot abholen. Und im Moment, weil immer wieder Leute davon hören oder auch spontan noch vorbeikommen, mache ich so von jeder Sorte so 5 bis 8 Stück extra, weil ich dann weiß, okay, zur Not kann ich die selber einfrieren für uns oder ich kann die auch noch schnell irgendwo in der Nachbarschaft loswerden. Da hatte ich eigentlich noch gar kein Problem jetzt irgendwie. Und genau, das bedeutet, potenziell hat man 4 Etagen, jede Etage so irgendwas zwischen 8 und 9 Broten, je nach Größe. Und ja, dann sind das halt 42 Brote pro Stunde. Wenn man dann so 7, 8 Stunden backt, weiß man, wo man maximal rauskommen kann. Ja. Und das ist natürlich auch, ich finde es auch tatsächlich, wie man überhaupt in der Bäckerei Geld verdient, ist jedes Mal wieder interessant. Also ob man jetzt, ja, wenn man jetzt eine Stunde, wenn man dann Roggenbrot reinhaut, wo 8 Brotlaibe in einer Etage sind, wie viel Umsatz bringt das und wie viel Umsatz bringt es, wenn ich in der Zeit 90 Zimtknoten da drin backen lasse? Ne? Also ich finde es immer extrem spannend zu sehen, okay, habe ich wenig Kundschaft, dann muss ich eigentlich gucken, dass ich ein Brot und was Kleines oder vielleicht 2 eher kleinere Brote habe, weil die Leute dann sagen, okay, ich nehme das. Und wenn ich viele Kunden habe, dann lohnt es sich im Prinzip mehr, viele Artikel herzustellen. So ist zumindest jetzt gerade mein Gefühl oder mein Stand. Weil einfach ja bei bestimmten Broten die Etage sehr lange besetzt ist. Und dann muss man halt gucken, okay, wenn ich jetzt genug Kunden habe, dann kann ich in der Zeit zum Beispiel auch 21 Baguettes in einer Etage backen in so einer Stunde. Aber die Frage ist, habe ich gerade Kunden, die 21 Baguettes mitnehmen oder habe ich eben dann nur 8 Kunden oder 9 Kunden, die das Brot kaufen? Und dann, ja, es gibt es, also ja, ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Stellschrauben es einfach gibt und wo man seinen Umsatz dann suchen geht. Ja, auf jeden Fall spannend.
Ja. Du hast gesagt, du hast jetzt eine eigene Backstube. Ist die dann trotzdem bei euch irgendwie in der Nähe, im Haus, am Haus oder ist das weiter weg?
Genau, also ich hatte ja angefangen in der Garage sozusagen zu backen und dann war aber klar, okay, das. Ich hatte auch kurz überlegt, es gibt ja auch, ich glaube, eine Dame, die auch schon bei dir von Craft Brot irgendwo in Baden-Württemberg, die ihre Garage umgebaut hat, die hatte ich mir auch kurz informiert. Aber dann war klar, okay, also wir sind hier auch in einem reinen Wohngebiet. Ich glaube, es gibt dann die Lücke, dass man sozusagen als Grundversorger im Wohngebiet auch trotzdem ein Handwerksgewerbe da betreiben darf. Aber naja, irgendwo sollte vielleicht auch im Winter mal noch ein Auto rein können und so. Und ja, und auch mit dem Hinblick, dass man es gerne hier nicht mehr haben wollte, habe ich dann tatsächlich, da waren wir an der Ostsee irgendwie für ein Wochenende und dann hatte ich auf Kleinanzeigen gesehen, dass ein Ort weiter eine Gewerbeküche zu vermieten sei, wo vorher jemand drin war, die Gewürze hergestellt hat oder gemischt hat, besser gesagt. Und dann hatte ich mir das angeguckt und dachte, ja okay, das ist tipptopp. Also es ist ein gefliester Raum, hat schon Starkstromanschlüsse überall gehabt, ein Waschbecken, liegt irgendwie so, dass es quasi auch in einem Wohnkomplex ist, aber trotzdem so den eigenen Eingang mit so einer kleinen Terrasse vorne dran hat. Und dann dachte ich mir, okay, das ist schon irgendwie so, dass man da sich eigentlich nur reinstellen muss und kann losgehen. Dann hatte ich noch mit dem Veterinärsamt gesprochen, die dann, der Herr meinte dann, ja so, ja, das kenne ich ja. Und da hat er jetzt keine Bedenken und ja, von daher bin ich da jetzt erstmal drin und ist, glaube ich, alles von allen Seiten ganz gut. Also war natürlich ein Glücksgriff, weil eine Location zu finden und neuen Strom zu legen und zu fließen und Strom, Wasser, alles machen zu müssen, das sind natürlich Investitionskosten, die dann deutlich höher sind, als wenn man sich in Anführungszeichen nur ein paar Geräte zulegt. Genau.
Hast du das denn ernsthaft durchkalkuliert, was du zu welchen Preisen verkaufen musst, wie viel du herstellen musst, damit sich das alles insgesamt trägt? Oder sagst du, ich habe ja meinen Lohn- und Brotjob, meinen eigentlichen Job als Kameramann und Bäckerei läuft einfach nebenher aus Spaß an der Freude und wenn sie was abwirft, ist nett, aber wenn nicht, dann ist auch gut.
Ja, also mein Ziel ist schon mit der Bäckerei, also ich habe es nicht nicht unendlich durchkalkuliert. Also ich bin deutlich besser im Kalkulieren geworden jetzt nochmal. Weil es natürlich, man muss dazu sagen, wenn ich als Kameramann irgendwo arbeite, dann habe ich eine Tagesgage und dann schlage ich da 19% Umsatzsteuer drauf. Mhm. Und jetzt, dass da ein Wareneinsatz weggeht, die Energiekosten weggehen, die Miete weggehen und dann auch noch 7% Mehrwertsteuer weggehen, das ist natürlich ein ganz neues Spiel, was ich, wo man erstmal schluckt, was da alles weggeht von dem Endkundenpreis. Aber im Prinzip habe ich jetzt erstmal gesagt, okay, was kostet die Brote in unmittelbarer Umgebung und was möchte ich haben, wenn ich mich da hinstelle? Also das ist vielleicht auch ein bisschen verrückt, aber am Ende, ja, das, was bezahlt werden muss, ist natürlich auch irgendwie die Arbeitszeit und ja, nicht nur vor allem, der Wareneinsatz. Ja. Also tatsächlich hat sich auch meine Sicht auf, wenn man irgendwie mal essen ist im Restaurant, man neigt ja dazu zu sagen, boah, jetzt zahle ich hier für ein paar Pommes und ein Stück Fleisch und so zahle ich jetzt hier auf einmal 36 Euro oder 26 Euro oder was auch immer. Und jetzt ist die Perspektive auf einmal, ja gut, jemand hat den Tisch gedeckt, jemand hat spült die Gläser, jemand mietet dieses Lokal, wie auch immer. Es ist natürlich Kosten, die man so normalerweise irgendwie gar nicht sieht, die aber natürlich da sind und deswegen... Ja, auch weil ich ja weiß, dass meine Kapazität endlich ist, sage ich dann schon, okay, das Brot muss irgendwie einen gewissen Preis haben, damit ich mich da hinstelle, damit das überhaupt sich irgendwie verkaufen lässt, auch vor meiner Frau, weil wir sind beide selbstständig und wenn ich 2 Tage in der Backstube rumstehe dann, und alles sozusagen das mit den Kindern und alles an ihr hängt, dann kann es natürlich nicht sein, dass ich sage, ja hier, ich habe 100 Euro diesen Monat mitgebracht, das wäre so ein bisschen suboptimal. Also mein Ziel ist schon quasi über die Bäckerei, weil es dann doch eben jede Woche 2 Tage bindet, zu sagen, da soll so ein Grundflimmern entstehen, was sozusagen zumindest das ja vielleicht die Hausrate oder sonst was schon mal abbezahlt. Der Vorteil ist natürlich, dass ich, solange mein Hauptberuf im Medienbereich bleibt, ist das mit der Krankenversicherung über den Medienbereich gesichert, sodass das zumindest jetzt mal kein Kostenpunkt dann ist. Da gibt es also so ein paar Sachen, die da vielleicht noch von Vorteil sind, aber ja, grundsätzlich hat man natürlich trotzdem die Fixkosten für Miete und alles und muss eben gucken, dass man entweder oft genug öffnet oder eben, wenn man öffnet, so einen Umsatz hat, dass das sich rechnet. Und als Freiberufler, ich mochte es schon immer quasi projektmäßig, wenn man so will, zu arbeiten und eben dann an 2 Tagen richtig zu malochen und dann dafür auch entlohnt zu werden. Und lustigerweise ist seitdem auch, also ich meinte ja schon, meine Frau ist auch selbstständig und es ist dann so, wenn wir, dass es da schon dann nicht so ein richtiges Wochenende meistens gibt oder gab. Gar nicht, dass wir jetzt permanent irgendwie erreichbar wären, aber es ist eben so, dass man sich sagt, ja okay, ich kann ja auch an einem Samstagabend nochmal irgendwie hier kurz was arbeiten, weil es natürlich irgendwie schon auch 2 Berufe sind, also meine Frau ist Autorin, die uns selber begeistern, sodass wir jetzt das auch nicht unbedingt als Last oder als Arbeit groß sehen. Aber seit ich jetzt donnerstags und freitags da körperlich hart am Ackern bin, ist es schon so, dass dann samstags morgens so alle sitzen am Frühstückstisch und es ist so richtig Wochenende. Also es hat durchaus positive Einflüsse in vielen Bereichen. Ja. Genau.
Was zahlen denn deine Kunden für das Brot, so also im Durchschnitt oder von bis auf Kilo gerechnet, würde ich sagen?
Aufs Kilo,
bist du nicht vorbereitet, na dann nicht nee, auf Kilo.
Ja, also ich könnte es im Kopf ausrechnen, aber zum Beispiel so ein, was habe ich denn da? Also die meisten Brote verkaufe ich so rund um 6,50 Euro. Das ist so das, was ich für ein Brot. Ist mittlerweile, nachdem die anderen auch ihre Preise angezogen haben, eigentlich schon gar nicht mehr so heftig oder so deutlicher Unterschied, wie das vielleicht mal war. Also ich sage auch immer, gut, ihr sitzt jetzt in Sasel, aber wenn man jetzt natürlich irgendwo zentral in Hamburg auch noch sitzt, also da kriegt man ja teilweise, obwohl es dann auch schon wieder so Filialisten fast sind, da zahlen die Leute ja für so eine Art San Francisco Brot ja schon 8,50 Euro oder sowas, obwohl es also ja jetzt nicht unbedingt das beste Brot ist. Aber das ist dann natürlich einfach, wo man da sitzt, ist schon auch entscheidend. Ich glaube nicht, dass jetzt auf dem Land, also das ist ja immer die Frage, geht man hin und sagt, okay, mein Brot darf nur das kosten? Oder sagt man, naja, ich stelle das Brot her und ich glaube, das Produkt ist so gut, dass ich möchte, dass jemand dafür einen gewissen Preis bezahlt und dann findet man sozusagen die Leute, die bereit sind, für diese Wertigkeit auch den Preis zu bezahlen. Und da ist natürlich, wenn man klein ist, ist das der größere Luxus zu sagen, naja, wie viel Kundschaft brauche ich? Ich brauche vielleicht 100 Leute, die regelmäßig kommen. dann bin ich ja schon fein.
Ja.
So, ne? Und dann geht es eigentlich nur darum, diese Leute zu finden. Und ja, mit allen Gegebenheiten glaube ich, dass der Brotpreis von 6,50, 7 oder 7,50 Euro nicht weiter tragisch ist. Also ich hatte irgendwie mal gehört von zwei, die in München sitzen, die sich dann auch von ihrem Meister quasi selbstständig, also die waren irgendwo angestellt und haben dann zu ihrem Meister gesagt, ja, wir machen uns jetzt selbstständig mit einem anderen Konzept, und er hat das angeblich dann nur belächelt, und mittlerweile haben die, glaube ich, auch 3, 4 solche Backstuben rund um München. Und er meinte, naja, man muss sich ja mal vergewissern, dass die Leute sagen, oh, jetzt ein Brot kostet 6,50, das ist aber teuer, und gehen aber irgendwie zwei Läden weiter und kaufen sich dann ein Latte Macchiato für 4,30 Euro, der nach 10 Minuten weg ist. Und das fand ich so ein starkes Bild, einfach, dass man wieder an diese Wertigkeit denkt. Oder wenn die Leute sich im Sommer ein Spaghetti-Eis gönnen oder sonst was, da zahlt man ja mittlerweile 8 Euro für. Mhm. Und so ein Brot, da habe ich 3, 4 Tage dran, und ja, es ist leider so ein bisschen in Vergessenheit geraten, dass es eben nicht nur irgendeine Unterlage ist, wo ich irgendwas draufklatsche, sondern dass das Brot an sich auch schon ganz gut sein kann.
Und ja, das ist auch viel Psychologie, finde ich. Also wir kalkulieren ja unsere Brote genau so, wie auch Arbeit drin steckt. Also es ist ja vor allem Arbeitszeit. Mhm. Also Strom- und Rohstoffkosten fallen gar nicht so sehr auf in der Kalkulation, finde ich, sondern es ist eher die eigene Arbeitszeit, die da den Preis nach oben schiebt. Aber man sieht schon, wenn wir ein ganz fluffiges, großvolumiges Gebäck haben, das kostet dann, weiß ich nicht, 4 Euro zum Beispiel, weil einfach die Teigeinlage so klein ist. Dann sagen alle, oh, das ist auch günstig. Und wenn wir ein schweres Roggenbrot haben, was natürlich viel weniger Volumen hat, und das für, weiß gar nicht, für was wir das verkaufen, glaube ich, für 7 Euro verkaufen, dann schluckt schon der ein oder andere, also vor allem Neukunden, die jetzt mal vorbeikommen und das erste Brot kaufen, schlucken dann erstmal. Wobei sie ja eigentlich vor allem am Roggenbrot viel, viel, viel mehr haben. Also an Sättigungsmaterial, an Zeit, an Geschmack und so weiter, als an so einem ganz fluffigen, weiß ich nicht was, Brioche-artigen Ding, wo eigentlich mehr oder weniger Luft drin ist. Also da ist auch viel Psychologie, und ich glaube, das macht sich dann auch der eine oder andere in den anderen Bäckereien zunutze. Deshalb gibt es ja Backmittel, würde ich behaupten, um das möglichst schön groß und wertig zu machen und dann den entsprechenden Preis drauf zu kleben, obwohl eigentlich nichts oder fast nichts drin ist. Und da versuchen wir schon auch, die Kundschaft so ein bisschen zu sensibilisieren. Hey, guckt nicht immer nur mit den Augen aufs Brot, sondern guckt auch mal dahinter, was steckt da drin und wo kommt der Preis dann eigentlich her? Also es ist ja kein Fantasieprodukt, dieses Preislabel, sondern das ist ja schon... Also bei uns jedenfalls, ich denke eben Supermarkt und andere Bäckereien nicht unbedingt, aber bei uns wirklich ehrlich kalkuliert, und der Kunde zahlt nur das, was wir wirklich auch in Arbeit reingesteckt haben, und kann am Preis eigentlich schon sehen, wie aufwendig ist es in der Backstube, also wie lang standen die beiden da in der Backstube rum.
Ja, total. Also es ist ja auch wirklich so extrem produktabhängig. Also so ein Baguette ist eigentlich für das, was es nachher kostet oder was es so allgemein kostet, ist es schon heftig, wie oft man dieses Ding in die Hand nimmt, bevor es dann schlussendlich ein Baguette ist. Aber klar, irgendwie die Kunden sind es natürlich gewohnt, dass das alles viel Volumen hat. Vor allem also bei Brötchen. Bei Brötchen bin ich immer noch nicht so weit, dass ich sage, wow, da habe ich irgendwas, was serienreif ist. Und das ist wirklich extrem schwierig, und ich habe mir jetzt tatsächlich aus Interesse, habe ich mir jetzt letzte Woche ein Backmittel mal kommen lassen, ein Biobackmittel, weil ich unbedingt wissen will, was chemisch da passiert und ob jetzt, wenn ich so, wie ich Brötchen bisher hinbekommen habe, wenn ich da jetzt, ich glaube 3% oder irgendwas habe ich noch gelesen, kommt da rein, also möchte ich wissen, ob ich dann auch so ein komisches, voluminöses Schwämmchen da krieg, wie man in den meisten Bäckereien bekommt, weil das, also ich, irgendwie noch kann ich mir das gar nicht vorstellen, was da enzymatisch passieren soll, aber das will ich auf jeden Fall einmal testen, um zu sehen, aha, okay, krass, da war ich neugierig auf jeden Fall.
Magst du erzählen, was es für ein Backmittel ist, also für ein Bio-Backmittel? Es gibt ja EU-Bio-Backmittel, also wo nur EU-Bio draufsteht, da dürfen auch technische Enzyme drin sein, und wenn es ein Verbandsbackmittel ist, dann nicht, also weiß nicht, Bioland oder sowas.
Es ist auf jeden Fall irgendwas, wo noch Green Label dabei gestanden hat. Aber also man müsste es danach, wenn ich es richtig verstanden habe, gar nicht deklarieren. Aber es ist auch gar nicht, also ist ja gar nicht mein Ziel, das einzusetzen. Ich möchte es einfach nur wissen, wie es wirkt und was da passiert. Genau, aber ich hatte jetzt letzte Woche mir ein bisschen Bäckerstärke bestellt und bin dann weiter da einfach durch diesen Online-Shop und habe dann gesagt so, ach ja, dann warum nicht? Nehme ich mal so ein Päckchen mit und probiere das einfach mal aus.
Ja, also kannst du ja mal auf die Zutatenliste schauen. Wenn da Enzyme draufsteht, dann ist es ein Zauberbackmittel. Also dann kriegst du diese Atombrötchen. Wenn da in Anführungsstrichen nur Malz und vielleicht ein bisschen Zucker oder was auch immer draufsteht, dann ist es ein, ich nenne es mal, ehrliches Backmittel. Also das könntest du dir auch selber zusammenmischen.
Okay.
Dann gibt es zwar auch ein bisschen mehr Fluff und mehr Volumen, aber nicht in der Größenordnung, was die Enzyme erreichen würden, die technischen Enzyme. Ja, bin ich gespannt. Kannst du gerne mal rückmelden, wenn du dann experimentiert hast.
Ja.
Ja. Ich hatte gerade noch einen Gedanken, der ist mir da verflogen, aber schauen wir doch mal in die Zukunft. Du hast gesagt, noch 20% mehr Kunden und dann bist du am Limit, was die Produktionskapazitäten angeht. Wäre das dein Ziel oder bist du ganz froh, dass es jetzt noch so ein bisschen, ich nenne es mal vor sich hinkleckert, also du bist ja schon ordentlich am Arbeiten, das habe ich rausgehört. Mhm. Aber wäre das dein Ziel, dass du immer am Limit arbeitest oder darf es gern so bleiben, wie es jetzt ist?
Ja, das ist eine gute Frage. Also so ein bisschen ein Aha-Erlebnis war jetzt vor ein paar Wochen, als meine Tochter dann irgendwie 40 Fieber hat, oder meine Frau schrieb ja, die Kleine hat 40 Fieber. Und man steht halt da in der Backstube und kann nicht wie in meinem anderen Beruf, ne, wenn ich jetzt irgendwie einen Film schneide oder so, dann klappe ich den Laptop zu und kann 3-4 Stunden was anderes machen und gehe dann vielleicht abends da wieder dran. Ja. Und das sozusagen, wenn irgendwas dazwischen kommt, dann ist sofort der Vorbereitungstag und der Backtag hinüber. Und das ist natürlich ein Umstand, den man entweder ertragen kann oder man sagt sich, naja, es wäre schon ganz schön, wenn da vielleicht noch jemand anderes mit dazukommt. Auf der anderen Seite ist natürlich immer die Frage, okay, wie viel Kundschaft kann man in einem eher dörflichen, in einer dörflichen Umgebung generieren, sodass auch dann da zwei Leute dran ein bisschen was verdienen können. Und das ist noch sowas, wo ich ja gerade noch nicht so richtig weiß, wo es hingeht. Also es waren natürlich auch erstmal ganz ordentliche Investitionskosten von Knetmaschinen und Ofen. Also ich habe alles gebraucht gekauft über Kleinanzeigen und im Prinzip im gesamten norddeutschen Raum mit einem Sprinter zusammengekarrt. Also ich habe irgendwie Stickenwagen aus der Nähe von Emden. Ich habe Aufarbeitungstische, noch richtig schöne alte Aufarbeitungstische, wo ich das Eichenholz oben nochmal abgeschliffen habe oder abgehobelt habe. Die kam aus Oldenburg. Dann habe ich einen Kneter aus dem Saarland tatsächlich, weil das der erste war, den ich gefunden habe, der irgendwie auch einen guten Preis hatte. Ist eigentlich völlig überdimensioniert und hatte ich auch ehrlicherweise noch nicht einmal jetzt im Einsatz, weil ich danach eine kleinere Maschine hier im Norden gefunden habe. Aber das ist natürlich so ein bisschen Lehrgeld, zahlt man da auch dann. Mhm. Insofern, ja, ist einfach so ein bisschen jetzt die Überlegung, okay, wie kann man, oder wie komme ich vielleicht auch schneller wieder an den Return on Investment, also vielleicht will jemand mit da rein, der ein anderes Konzept hat, der sagt, ich nutze die Backstube montags, dienstags und fahre die Brote eben irgendwo hin oder, ja, also da bin ich gerade so ein bisschen am Rumüberlegen. Ich habe jetzt seit Oktober, also Oktober 23 hatte ich jetzt zum ersten Mal geöffnet. Das heißt, ich habe jetzt so, ja, ich glaube 12 bis 14 Mal hatte ich jetzt, glaube ich, geöffnet. Und genau, sukzessive läuft es ja ganz, ganz langsam weiter. Also ich gehe aufgrund der Kapazitätsgrenze auch gar nicht hin und sage jetzt, ich mache jetzt noch eine Riesenwerbung, sondern im Gegenteil ist immer mal, dass Leute das weitererzählen und ich dann am Sonntag sehe, ah ja, okay, irgendjemand hat wieder beim Kaffee zusammengesessen und ich habe 2-3 neue Abonnenten, das ist dann mal ganz schön. Genau, aber man muss mal sehen, wie man das macht, weil natürlich, ich weiß einfach nicht, ob ich da an einem Freitag noch mehr Leute hinkriege und sich das dann lohnen würde, dass man zu zweit da macht, weil da ja auch wieder die natürliche Grenze ist von den Backetagen und der Zeit, die man überhaupt hat zum Backen. Und ehrlicherweise, und ich möchte einfach da auch nicht um 4 Uhr in der Backstube stehen, weil ich noch nie der große Frühaufsteher war und weil da eben auch Wohnungen drumherum sind. Und ich da auch immer schon drauf achte, dass da jetzt die Leute, die da wohnen, dass die da möglichst wenig gestört werden, dass es da gar keinen Disput gibt und sich irgendwann die Frage stellt, okay, warum ist da überhaupt eine Bäckerei drin? Und ja, das ist so ein bisschen das. Aber ja, das werden so die nächsten Schritte sein, zumal wir auch ein Kind jetzt im Mai erwarten, noch ein drittes. Und das wird auch wieder einiges verändern. Und da bin ich garantiert auch erstmal einen ganzen Monat nicht am Backen. Und da müssen wir mal gucken, was wir da so machen.
Eine letzte Frage habe ich auf jeden Fall noch. Die hätte ich vielleicht auch am Anfang schon stellen können, denn der Name deiner Bäckerei ist außergewöhnlich. Guerilla-Brot heißt sie. Genau. Wie kam es dazu? Warum Guerilla und was hat es zu bedeuten?
Ja, das war so ein bisschen mit einem Augenzwinkern auf diese ganze, ja, ein bisschen rebellisch und ein bisschen aus dem Hinterhalt kommend, ohne Meister, ja, für gutes Brot zu sorgen. Und ja, es gibt ja den Begriff des Guerilla-Marketings, den ich erkenne auch aus der Werbewelt. Und da dachte ich mir, das ist eigentlich ein Begriff, der ja ganz, ganz, ganz schön ist und so ein bisschen die Idee zusammenfasst, nämlich alles so ein bisschen anders zu machen, auch rumzuexperimentieren und eben nicht kein herkömmlicher oder kein etablierter Bäcker zu sein. Und ja, so kam das quasi zu dem Namen, also quasi guter Geschmack aus dem Hinterhalt.
Ich wünsche dir nicht mehr Kundschaft, aber viel Durchhaltevermögen und viel, viel Spaß an der Arbeit. Wir würden dir ganz gerne noch viel, viel mehr Kundschaft rüberschieben, weil wir haben auch zu viel.
Ja.
Aber dann wird sich wohl noch jemand Drittes, Viertes, Fünftes, Sechstes finden müssen, der ähnliche Konzepte fährt, ähnlich gutes Brot backt im kleinen Maßstab, damit die Nachfrage irgendwie bedient wird. Ja, alles Gute dir. Ich hoffe, wir werden uns auch mal über den Weg laufen. Ist ja nicht so weit, ne? Aber auch 28 genau. Minuten Fahrtzeit muss man irgendwie vom Brotbacken abzwacken.
Ja.
Geht aber theoretisch mit einer langen Stock oder Stückgar. Das müsste man sich mal überlegen.
Das stimmt.
Mach's gut, alles Gute und bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de/unterstützen. Vielen Dank.